Tero.
Tero.
Tero. All right.
Nein, es passt so, Christian. Und das würde ich ja gleich als Anfang für die 170. so stehen lassen. Es ist ein wunderbarer Klatscher gewesen. Wir haben nicht geschnipst. Dir zuliebe.
Und ich würde das noch nicht ankündigen mit der 170.
Nein, würde ich niemals machen.
Das wobei, wenn es da nie. Dass der baust es dann Druck auf, der gar nicht notwendig ist.
Du hast vollkommen recht, ja. Warum sollte man sich einen Druck machen, wenn man locker lässig, es ist ja immer nur Sommer, das darf man nicht vergessen, ja, wenn man locker lässig einstarten kann,
genau,
dann sollte man das auch tun. Also von daher.
Das machen wir. Ich würde es keine Erfolgen.
Eine Anzahl, neue Ausgabe.
Es ist eine neue Ausgabe, du hast ganz recht, ja.
Von die rechte und die linke Hand des Podcasts. Das mein sind Name. Wir. Richtig, das sind wir. Du bist der Christian. Weniger. Und ich bin der Oliver Hauser.
Der Hauser-Olli.
Der Hauser-Olli. Und heute geht es um einen Freddie Mercury. Einen Helden, der durchaus es verdient hat, so eine besondere Folgenausgabe zu haben. Zum Beispiel die 170. oder sowas. Das wäre absolut gebührend.
Das würde sagen. Sicher taugen, so spät überhaupt erst erwähnt zu werden.
Das ist schon ein bisschen arg, gell?
Ja.
Werden wir vielleicht da jetzt, können wir eh gleich reden, warum eigentlich? Warum so spät Freddie Mercury?
Und seine
warum?
Queen.
Bist du überhaupt kein Ultra oder was?
Und seine Queen. Die würde da jetzt
und seine
Queen, schon ja. mit reinnehmen noch. Und ob ich ein Ultra bin, das lasse ich mir meine Sorge sein.
Ja. Ja, wir wissen dementsprechend ja jetzt auch noch nicht genau, ob wir in der letzten Folge schon über unsere Sommerferien, über unseren Urlaub geredet haben. Sag uns vielleicht zur Sicherheit einmal ein großes Highlight. Wir wissen ja, es geht nicht nur um die Superstars und deren Leben. Es geht viel mehr um einen Chrissy und sein Leben. Ja?
Ach so.
Und deswegen bitte ein großes Highlight aus deinem Sommer, lieber Christian. Es geht los. Und jetzt.
Bitte. Da waren so viele Highlights eines, in diesem Sommer, ich weiß gar nicht, ob ich mich da auf eines wirklich beschränken kann. Also wenn ich da jetzt aushole, dann wird das vermutlich ein bisschen länger dauern. Ich kann nur so viel sagen, es war intensiv. Es war, ist mir sogar ja, bis vor ein paar Tagen dann auch schon lange vorgekommen.
Nach ein paar Tage schon?
Bis vor ein paar Tagen.
Also bis vor ein paar Tagen.
Und ja, es ist einiges passiert, im Positiven wie im Negativen. Wobei das Positive schon überwiegt. Und ja, ich freue mich natürlich immer über die lieben Nachrichten in unserer Fangruppe, die uns ja beide unterstützen und supporten, so gut sie nur können.
Okay. Okay, das war ein bisschen eine politische Antwort, möchte ich fast sagen. Und was war jetzt dein Highlight?
Oh, mein Highlight. Es sind viele Dinge passiert und ich kann da jetzt gar keins hervorheben. Es ist,
du warst vielleicht schwimmen in einem See.
War ich, ja.
Oder ich in war. Einem Flugzeug, hast einen guten Film geschaut, hast vielleicht neue sportliche Leistungen am Platz.
Das kann ich verneinen.
Vielleicht ein Rückwärtssalto gelernt.
Auch nicht.
Bis zum Dreier gesprungen.
Ja.
Wirklich?
Das schon.
Das ist mein Highlight von deinem okay. Sommer zum Beispiel.
Ja.
Gibt es ein Video dazu? Das hätte ich sehr gerne mal gesehen.
Nein, das gibt es nicht. Wirst du mir mal sehen vom Dreier springen?
Ja.
Okay.
Wirklich
das,
sehr gerne.
Das kriegen wir hin. Bist du noch nie vom Dreier gesprungen?
Wow. Doch, auch.
Nee.
Nee. Du. Sogar Figuren. Was ist dein höchste, das höchste Maß der Gefühle vom Dreier, Figuren technisch. Auerbach?
Nein, es ist so eine nicht wirklich gerade Kerze, so ein bisschen so eine verbogerte Kerze.
Das ist wirklich mein Highlight, ja. Mit Abstand.
Mit die, also, die Hände, also nicht wirklich am Körper, sondern mehr so seitlich, also auch nicht wirklich weggestreckt, aber halt so einfach so reinhupfen. Das ist mein Ding vom Dreier. Hm. Mehr geht nicht.
Super.
Also einen Kopfsprung habe ich nie geschafft. Hast du schon mal?
Nein, man muss dazu sagen, dass ich in ein Sportgymnasium gegangen bin und ich habe maturieren müssen, tatsächlich in Schwimmen und Springen.
Ach so.
Und deswegen habe ich da einige Figuren drauf gehabt.
Ah, habt ihr die
geübt? In meiner Zeit als Jugendlicher und junger Erwachsener. Genau. Aber vom Dreier habe ich mir jetzt, also in eineinhalb Wochen habe ich mir schon traut. Und Auerbach nicht.
Was ist ein Auerbach überhaupt?
Auerbach ist ein Rückwärtssalto, den du vorwärts wegspringst.
Ah. Mhm. Genau. Also zwei Sachen möchte ich dazu sagen.
Bitte.
Einer meiner Söhne hat einen Köpfler mit Anlauf vom Fünfer gemacht jetzt, das erste Mal.
Boah. Das ist.
Ich habe mich nicht einmal vom Dreier getraut, niemals. Mhm. Und während meiner Schulzeit hat es einen gegeben, der hat, ich glaube, wir haben das damals Delfin genannt. Kennst du das auch?
Ja, das ist so, du stehst rückwärts
oben
am Brett, gell, und springst dann und vorwärts einen Köpfler.
Ja, genau, das heißt, du hast so eine halbe Drehung drinnen, ja. Mhm. Der hat das, glaube ich, vom Dreier gemacht. Oder vielleicht auch vom Fünfer, ich glaube vom Dreier. Ja.
Wahnsinn. Ja, das ist stark. Da muss man aufpassen, dass er beim Hirnkastel nicht auf dem Bredel.
Ja, genauso wie beim Auerbach, ne?
Naja, beim Auerbach fetzt ja eigentlich relativ weit noch vor. Ne?
Ja. Ach so.
Naja, gut, lieber Freund, ich habe auch ein großes Highlight gehabt. Und zwar auch sportlicher Natur. Und zwar war ich beim Bipsi, ja, bei unserem lieben Musikerfreund aus Salzburg. Und habe mit ihm und seinem Sohn wieder mal Knetvogelball gespielt. Ja, das war super. Ich möchte fast sagen, es war auch eine Meisterschaft, auch wenn du nicht dabei warst
das
Mal.
Das war kein offizielles, weil es ist ja sonst, hast du immer das Weihnachtsturnier oder Ostern. Ne? Das ist immer an so religiöse Feste gekoppelt. Das war mehr so ein Trainingslager. Ja.
War aber Trainingslager,
gut, also ich spiele auch einmal im Jahr mindestens ein bis zweimal. Spielt nicht Vogel.
Genau. Sehr gut. Also, wer nicht mehr genau weiß von euch, falls ihr zum Beispiel einfach nur Freddie Mercury-Fans seid und ganz gern wissen wollt, was eigentlich ein Knetvogel ist, dann empfehle ich euch irgendeine Weihnachtsgala, wo so ein grüner Vogel als Cover ist. Das bitte nachzuhören.
Ja.
Lieber Christian, ich mache mir jetzt einen Marker, weil das interessiert, glaube ich, auch unsere Fans immer sehr, vor allem Dieter. Wann setzt der Olli in Marker? Der Dieter ärgert sich wahrscheinlich dabei, weil er weiß dann auch ganz genau, wenn ich einen Marker setze, dass ich mit dem Zapferl aufnehme und nicht mit dem anderen Mikrofon.
Und da ärgert er sich. Das ärgert er,
gell? Ja, da ärgert er sich. Das ärgert er, weil er weiß, dass ich dadurch die gesamte Technik durcheinander bringe. Und beim nächsten Mal, wenn ich mit ihm aufnehme, dann wieder irgendwas nicht passt.
Ah, jetzt verstehe ich. Ja. Ich habe mir gedacht, die Soundqualität.
Ja, mit dem anderen. Ja, die Soundqualität ist eine Katastrophe mit dem anderen Mikrofon.
Ja, aber das war von Anfang an so und ich muss auch sagen, ich habe es immer abgelehnt.
Ja, ich muss jetzt eh was tun. Ja. Nur das mit den Einspielern, das geht halt einfach mit dem Zapferl nicht. Es ist einfach so, liebe Leute. Das muss man auch mal akzeptieren.
Was sich technisch auch bei uns verändert, da möchte ich auch noch, wenn wir schon über so Technik reden, ja. Ich habe meine Adobe Creative Cloud gekündigt, bevor es wieder um ein Jahr verlängert wird, weil die mit dem Preis raufgefahren sind und da war ich nicht mehr bereit, das mitzutragen. Das heißt, ab wahrscheinlich Mitte September verändert sich ja für uns was, Olli. Zapferl hin, Zapferl her. Ich werde nicht mehr mit Adobe Audition aufnehmen. Ihr solltet hin, im besten Fall keinen Zapferl Unterschied
her
merken.
Ja,
ja, ja. Aber du, Olli, für die bedeutet es das natürlich, dass du die kommenden Folgen auch schneiden musst dann.
Aber so wie die letzten 100.
Geh kaum. Letzten 100.
Zapferl hin, Zapferl her. Das Schneiden, das ist nicht schwer. Ja, mein Freund, okay, passt. Alles klar. Danke für diese Info.
Sehr gern.
Ich habe jetzt für die als kleine Auflockerung nach diesem Downer des Schneidens habe ich eine kleine Auflockerung. Und zwar die fünf großen Freddys. Und ich würde die jetzt bitten, so viele Freddys, die du kennst, aufzuzählen.
Krueger. Mhm. Mercury.
Ja.
Freddy Lau.
Wer ist das?
Deutscher Schauspieler.
Okay.
Ich glaube, der heißt Lau.
Ah, aktueller?
Ja.
Okay.
Oder Lauch.
Schau ich gleich mal nach. Werde gleich noch kontrollieren.
Ja, schau mal, ja, ob das stimmt.
Deutsch ist sehr gut, bravo.
Das stimmt, ja? Mhm. Okay. Mhm.
Ja.
Dann, ich brauche fünf berühmte Freddys.
Die Welle.
Mhm. Ja, die Welle zum Beispiel. Warte mal.
Nimm das
Freddy Quinn.
Ja.
Dann gibt es noch in Freddy Heineken, das ist ein niederländischer Unternehmer, der hat zum Beispiel die Biermarke Heineken groß gemacht.
Oh, schau her, schau her. Ja, und ich möchte den fünften dann noch sagen, ja. Auf den kommst du nie. Es ist der Freddy Holzer, der Vater von unserem lieben Freund Dieter. Das ist auch wirklich für mich persönlich der größte von den fünf Freddys. Genau.
Biologielehrer, wenn ich mich richtig entsinne.
Absolut richtig entsonnen. Bravo, ja.
Also man es kann jetzt schon mal sagen, du bist auf jeden Fall ein Freddy Ultra.
Ich bin ein Freddy Ultra.
Aber vom Holzer Freddy.
Lehrer, ne? Ultra. Biologie. Die fünf großen Biologielehrer würde ich dann beim nächsten Mal ganz gerne mit dir
durchmachen. Da habe ich tatsächlich drei. Gut. Also ihr könnt da drei mit einbringen, ja.
Echt? Ja, cool. Ja, passt. Schreibst du auf und merkst du bis zum nächsten Mal. Da freue ich mich schon drauf. Das wird gut.
Der Held der Woche.
Na gut, ja, ich bin ein Freddy Ultra. Ich bin Queen, mit Queen habe ich mir lange Zeit ein bisschen schwer getan, muss ich gestehen. Ich war nie von Anfang an ein Fan. Im Gegensatz zum Matthäus zum Beispiel, der großer Queen-Fan immer war. Und ja, ich habe die Songs, die berühmt worden sind, was ja sehr viele sind, nie weggeschalten. Ich habe es dann auch genossen, aber ich habe es nie bewusst gesucht und ich merke in mir immer mehr, wie das jetzt daherkommt. Das Queen-Fieber. Wie ist das bei dir?
Anders. Ich habe es relativ bald einmal, als ich meinen CD-Player dann bekommen habe, habe ich dann auch mir die Queen Miracle dann gekauft, dieses Album, und habe das dann schon ziemlich abgefeiert. Also ich habe das schon sehr cool gefunden. Viel später dann die...
Was ist auf dem Miracle für ein bekanntes Lied oben?
Lass mich mal kurz nachschauen.
I want it all. Yeah, yeah.
Wann ist denn die überhaupt rausgekommen? Warte kurz.
1989. Ich habe es bereits auf.
89. I Want It All. Invisible Man. Breakthrough. Scandal. Mhm. Fällt mir da ein.
Super, da werde ich mich im Nachhinein ein bisschen genauer beschäftigen mit der CD.
Und dann die Innuendo war ja dann ein paar Jahre später. Ha.
Hast du ja gehabt?
Die habe ich nicht gehabt, nein, aber ich habe es gekannt. Vielleicht habe ich es aber, ich habe es auf Kassetten gehabt.
Ja. Da ist eigentlich kein einziges Lied oben, was es ins Radio geschafft hat.
Naja, Innuendo.
Ja.
I'm Going Slightly Mad.
Sind für mich keine
Hits. These are the days of our lives. Ist kein Hit.
Nein.
The Show Must Go On ist kein Hit.
Das schon. Super Hit sogar. Ja, okay, erzähl mal weiter ein bisschen.
Ja, dann habe ich ganz viel Greatest Hits 2 gehört. Ein bisschen später. Da war dann zum Beispiel das Lied oben von Highlander, Who Wants to Live Forever.
Mhm.
Oder Friends Will Be Friends.
Oh, schön.
Und so. Also da waren schon
Magic.
Ist das auch oben? Ja. Kann sein, ja. Mittlerweile kenne ich natürlich alle oder halt die meisten. Was ist auf, ja. Also das, da hat mich Queen, hat man dann schon taugt. Abgesehen davon war ja dann bald einmal ja Freddie Mercury's Tod. Und dann war dieses Konzert im Wembley Stadium. Das wirst du nicht erinnern, das ist auch im Fernsehen live übertragen Aid, worden. Ja. Nein, es war nicht, nicht Live Aid.
So.
Das war die Tribute for Freddie Mercury.
Ah. Ach so,
und das ist okay. Auch live
nach seinem Tod.
Nach seinem Tod. Das ist live im Fernsehen übertragen worden. Wir haben das auch aufgenommen damals. Und natürlich immer wieder angeschaut. Das sind auch so Acts wie Metallica, Guns N' Roses, David Bowie, Elton John, George Michael und so. Das sind ja viele der, oder Extreme zum Beispiel auch, sind da aufgetreten.
Modern World.
Genau. Und die haben dann gemeinsam mit Queen oder manche auch alleine dann so ihre eigenen Hits und auch Queen-Songs gespielt. Und das hat sich natürlich als ganz großes Ereignis bei mir eingebrannt. Das war auch sehr, sehr, sehr prägend, dass da so viele Superstars dieser Zeit da zusammenkommen, um dem Freddie so ein Tribute, das größte Tribute-Konzert aller Zeiten, haben es damals zumindest gesagt, zu machen. Ja, hat mich sehr stark beeinflusst und hat Queen noch einmal auf eine andere Ebene gehoben. Sie waren eh schon immer cool. Ja? Aber das war dann nur mal so super cool.
Mhm.
Ja? Es ist Verstehe. Nicht so, dass ich dann nur mehr auf Queen abgefahren bin, aber sie sind irgendwie aus so einer, ich weiß nicht genau warum, es war ja so der Beginn von Grunge und so. Vielleicht waren es damals eigentlich schon ein bisschen uncool, aber nicht wirklich uncool. So, kein Guilty Pleasure. Aber nicht so das, wo du ein Poster an die Wand hängst, zum Beispiel. Ja,
das ist interessant, dieses Level, dass du das sagst.
Ja.
Vielleicht ist das tatsächlich bei mir auch ein bisschen so. Es ist immer so ein bisschen dazwischen geschwebt, ja, weil das, ja, aber vielleicht ist es auch Queen. Ja? Sie sind einfach nicht an einem Genre fest zu tackern. Und deswegen sind sie für mich nie so hundertprozentig greifbar gewesen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so, dass ich es nie uncool gefunden habe. Also wir reden jetzt von damals. Aber eben ich auch nie so 100% Fan gewesen bin. Sehr interessant. Was ist dein Lieblingsalbum jetzt, wenn du dir eins aussuchen musst?
Ich glaube, die Greatest Hits 2.
Mhm. Ja, das
ist kein wirkliches Album, aber wenn's dann ein normales Studioalbum fragst, dann wird es wahrscheinlich die Miracle sein, bei dir bekommt. Ja.
Mhm.
Bei dir?
Ich habe kein einziges Queen-Album gehabt und habe auch nach wie vor keins. Der Durchbruch war A Night at the Opera 1975. Das ist natürlich schon super, jetzt so im Nachhinein. Da ist natürlich Bohemian Rhapsody und so oben. Ich nehme das. Okay? Mhm. Ist das in Ordnung für dich?
Ja.
Okay. Was ich natürlich schon sehr gern mag, ist der Austrofred. Den haben wir ja schon mal gehabt, ganz zu Beginn, als Helden.
Ja, stimmt.
Und über den bin ich natürlich auch ein bisschen mehr noch reingerutscht. Deswegen mag ich natürlich auch zum Beispiel Another One Bites the Dust sehr gern, ja, weil das ist ja der größte Hit vom Austrofred. Eich dodeln, gib ich Gas. Und ich habe mir jetzt den Film Bohemian Rhapsody angeschaut, jetzt erst. Der hat mir sehr gut taugt, muss ich sagen. Also das war eine interessante Darstellung der Queen und Freddie Story. Und dann würde ich sagen, handeln wir uns ein bisschen durch sein Leben anhand des Films oder auch anhand von den Infos, die wir so zusammengetragen haben.
Okay.
Ja, so, also ich werde mal ein bisschen was vorlesen über sein frühes Leben und dann werde ich dir mal eine Frage stellen. Okay, ist das in Ordnung für dich?
Ja, bitte.
Sehr gut. Also es geht jetzt mal um seine Herkunft und die ist in oder hat in Indien stattgefunden. Und zwar ist er geboren 1946 als Farrokh Bulsara und zwar in Stone Town auf der Insel Sansibar. Und der war damals unter britischem Protektorat und seine Eltern sind eben aus Indien. Jetzt ist die Frage, kehrt Sansibar überhaupt zu Indien? Wahrscheinlich nicht, das ist ein eigener Staat. Gell? Also von daher muss man das eh revidieren. Also sie hat nicht in Indien stattgefunden, sondern sie sind Sansibar. Aber seine Eltern waren ja, Inder.
Sansibar ja, ist ja, also bedeutet wahrscheinlich Küste der Schwarzen, ja. Und ist ein halbautonomer Teilstaat des Unionsstaates Tansania in Ostafrika.
Mhm.
Mhm. Es wohnen circa 2 Millionen Menschen dort. Ja. That's it.
Ja. Ja, das ist cool. Danke, dass du da gleich nachgeschaut hast.
Bitte.
Sansibar. Seine Eltern heißen Bomi und also Bomi und Cher. Tatsächlich, ja. Das ist natürlich, wenn man es so miteinander ausspricht, klingt das sehr, sehr lustig. Bomi und Cher haben auch Karriere gehabt
ja, voll, davor.
Ja. I got you, babe. Unter anderem war ein Hit von einer.
Genau, darum haben sie auch die, überhaupt die Leidenschaft für Musik so unterstützt beim Freddy dann schon.
Ist das schön. Ja, die Frage ist natürlich, vielleicht spricht man die Mutter yeah aus. Aber bei Bomi bin ich mir sehr sicher.
Bomi ist klar, Bomi.
Bobby und yeah. Passt aber genauso gut. Ja. Yeah, natürlich auch vielleicht schon mal ein Vorzeichen für seine extrovertierte Art ja, vom Farrokh. Weil der ja yeah, zum Beispiel. Und deo und so. Also das gibt natürlich auch daran liegen. Gut. Also sie sind nach Sansibar eingewandert. Weil der Papa, der Vater, der Bomi, ja, der hat eine Anstellung bekommen als Buchhalter da in der britischen Kolonialverwaltung. Gell? Mhm. Und die waren einer besonderen Religion zugehörig und zwar der Zoroastrischen Religion.
Faszinierend. Das Parsen.
Ist total faszinierend. Und jetzt die Frage. Sagt Nein. dir diese Religion was?
Zoroastrismus ist ja schon mal schwer
zum Aussprechen.
Er ist auch ja bekannt unter Zarathustrismus oder Aha. Parsismus.
Ja. Zarathustra, ja. Das
Zarathustra ist, sagt uns vom Elvis-Podcast ja dann was zum Beispiel. Sehr Eröffnungslied.
Ja. Das wir selbst performt haben.
Genau. Sehr gut bei den Elvis-Fans angekommen übrigens, sehr erinnere ich mich.
Fandom, ja.
Da haben wir auch so einen Lauf gehabt. Da war ja Elvis und was war dann? Peter Alexander, oder? Das waren ja die zwei Highlights, mit, wo man mit den Fans wirklich noch gut im Kontakt das war. Stimmt. Also mit den jeweiligen Fangruppen.
Was mir sehr gut taugt hat, ist, wie du wir sind beieinander gesessen beim Elvis-Podcast und da hat es auch das erste Mal die Kaffeemaschine, glaube ich, eine Rolle gespielt, wo die da voll abgegangen ist. Und mir taugt, wir waren beide vollkommen unvorbereitet und du hast gesagt, naja, einen Elvis, den kann ich immer.
Ja, was ja auch stimmt. Also ja, normalerweise halt. Gell?
Ja.
Übrigens, ja, ich muss jetzt eher was sagen, weil du die Kaffeemaschine erwähnst.
Mhm.
Ich habe heute in der Früh ein Problem gehabt, und zwar hat meine Kaffeemaschine, die ja der Dieter so liebt, und viele andere, die schon zu Gast waren, angezeigt, obwohl der Wassertank voll war, Wassertank füllen.
Oh.
Und jetzt habe ich so ein bisschen herumprobiert und ChatGPT auch befragt. Mhm. Und ich glaube, die Lösung ist, oder das Problem ist, dass der Read-Kontakt defekt ist. Und jetzt muss ich mal schauen, ob ich das selber, da gibt es welche, die kann man einfach stecken, und andere, die muss man löten. Ja, vielleicht an die Fenster draußen, wobei bis dahin, bis die Sendung draußen ist, habe ich das eh schon gelöst. Es gibt welche, die, wenn es zum Stecken ist, kann man das selber machen, könnte dann machen und reparieren, die da. Mhm. Und wenn es zum Löten ist, ja, sehe ich mich da nicht drüber. Hast du schon mal gelötet?
Ich habe schon mal zugeschaut, wie jemand gelötet hat.
Ja, das habe ich, glaube ich, auch
Dieter.
Schon. Ist der Dieter ein Löter? Der
Dieter ist ein Löter. Das ist wirklich, das hat mich damals schon fasziniert, dass der Hund echt einen Lötkolben daheim gehabt hat. Bei sich.
Bei sich daheim?
Ganz allein.
Wirklich?
Bei sich. Ja. Na, okay. Der Hund hat echt herumgelötet, weil die haben immer schon in die 80er Jahre, 90er Jahre haben die schon so...
Haben schon gelötet.
Haben schon gelötet, auf Platinen herumgelötet. Ich glaube, wahrscheinlich hat er sogar selbst irgendwas erfunden.
Das heißt, dann könnte man der Dieter das einlöten wieder, ne?
Auf jeden Fall. Also nimmst du es am besten mit.
Zum Fan-Treffen, wo er nicht kommt?
Ja, oder nein, halt, wenn du halt das nächste Mal in Spanien bist.
Also ja, dann nehme ich einfach die Kaffeemaschine mit, stimmt.
Ja. Frage ist natürlich auch jetzt, ob er einen Lötkolben in Spanien hat. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber also sonst vielleicht in der Bachheime, da haben sie ja einen Lötkolben.
Bachheime? Ist das Dorf?
Nein, das ist eine Bar. Die Bar Heime im Dorf von seiner Frau.
Ja, ich verstehe.
Ja, sehr empfehlenswert. Gibt es Gruß Campo zum
Trinken. Warst du schon?
Ja.
Na gut, dann kommen wir zurück zu dieser
Person.
Religion. Wir haben
zur Religion.
Ja,
hast du Religion
noch gar nicht besprochen. Ja. Hm? Weil wir dann zur Kaffeemaschine, aus welchem Grund auch immer, gekommen sind.
Okay, erzähl uns noch ein paar Worte zu Zarathustra und dessen Religion.
Sehr, sehr, sehr gern. Und zwar im Zentrum dieser Religion steht Zarathustras. Also die Religion heißt Zarathustras. Und im Zentrum steht der Schöpfergott Ahura Mazda.
Oh,
ja?
Mazda.
Und er wird das begleitet von der Amesha Spenta. Das ist eine wohltätige
Unsterbliche. Wer fährt heutzutage nur einen Mazda, frage ich dich. Keiner, oder? Gibt es die Marken überhaupt
noch? Mazda gibt es schon noch, ja.
Ich habe schon ewig keinen Mazda mehr gesehen.
Ich habe mich heute in der Früh um einen Mietwagen umgeschaut.
Mhm.
Und da ist mir ein Mazda 3 angeboten worden, zum Beispiel.
Oh,
ja.
Okay. Also, ein Mietwagen für dich und deine Mitstreiter?
Ja, es gibt da so ein Fan-Treffen, wo ich eventuell hin muss. Und da würde ich dann mit einem Mietauto fahren.
Ja, alles klar. Ja, das hat schon stattgefunden übrigens. Wahrscheinlich dementsprechend wisst ihr da schon, ob der Christian diesen Mietwagen bekommen hat oder nicht.
Genau.
So,
und bitte weiter. Und im Zentrum steht der Schöpfergott. Und es basiert auf einer sehr alten mündlichen Überlieferung der Heiligen Schrift, Avesta. Mhm. Und da geht es um, also alles in einer mittelpersischen Sprache geschrieben und stammt aus dem 9. oder 10. Jahrhundert. Es gibt Interpretationen oder Übersetzungen bzw. Kommentare. Aber worum es genau geht, ist jetzt nicht auf die Schnelle so genau zu erkennen. Da müsste jetzt nur weiter in diesen Artikel eintauchen. Aber ich glaube, das sprengt für diese Folge den Rahmen. Wir wollen ja über
Wer hat denn dieses Lied geschrieben? Also sprach Zarathustra. War das der Strauß?
Strauß.
Vater oder Sohn?
Nein, anderer.
Ah, der andere.
Da das ist ja immer mit diesen
Sträußen, gell?
Nein, aber der ist gar nicht verwandt mit diesen Sträußen.
Ja.
Ich glaube, Karl
Strauß. dass da zwei Sträuße gibt. Die einen sind Vater und Sohn und der andere ist nicht verwandt. Gell?
Genau, und von den Vater und Sohn gibt es ja auch noch zwei Brüder.
Genau.
Bei Vater und Sohn gibt es ja noch zwei Brüder, die auch Walzer gemacht haben. Nicht so erfolgreich, aber dennoch.
Über die Sträuße habe ich mir auch mal ein Doku angeschaut, also über die Musiker,
ja.
Vater und Sohn. Mhm. War sehr interessant. Kann man auch mal machen.
Definitiv.
Mal,
ja? Vielleicht machen wir überhaupt so einen Klassik-Herbst.
Sehr gern. Ich habe früher sehr gern das Opernkomponistenquartett gespielt. Und dementsprechend könnt ihr da einige Names droppen.
Ja, dann droppen wir ein paar.
Die ja, sicher. Mussorgsky zum Beispiel. Oder Liszt.
Oh.
Ja, Franz. Dann kenne ich zum Beispiel nur in Händel.
Mm.
Und in Gluck.
Gluck.
Gibt es diesen schönen Spruch. Das Händel fliegt in Bach, Gluck und weg war's. Dementsprechend auch Bach. Verstehst
du? Ja.
Mozart. Mhm. Naja. Brahms.
Wow, stark.
Mhm. Verdi. Selbstverständlich auch. Und noch viele andere.
Puccini. Ja. Beethoven, hast du nicht gesagt,
naja.
Oder? Tschaikowski. Ja. Wäre auch noch schön.
Mhm.
Maler.
Gustav Mahler.
Ja. Ja.
Wer hat bei dir um die Ecken gewohnt damals?
Der Schubert.
Schubert, sagst du das? Schumann gibt es
auch. Schumann. Mhm. Clara Schumann, könnte man da erwähnen.
Ja.
Cher.
Ja.
Cher. Bomi und Cher. Ja, also ihr seht, wir sind für den Herbst gerüstet, was Komponisten angeht.
Ja, wenn wir dann nur die amerikanischen Präsidenten dazu nehmen oder auch die österreichischen gern, dann sind wir für Jahre ausgebucht, möchte ich fast sagen.
Das ist gut.
So, ihr wisst ja nur, wir sind ein bisschen abgeschweift. Ja, das passiert selten bei uns im Podcast, aber in diesem Mal haben wir es uns mal gemacht. Ihr wisst ja nur, dass Freddie Mercury in Wahrheit Farouk heißt. Ja? Und jetzt fragt sich, warum er eigentlich Freddie genannt wird.
Da wird der Bobby damals hergesagt haben, Herr, bist verrückt.
Ja, eben, genau. Das werden die Leute damals gesagt
haben. Bist verrückt?
Und gesagt, ich will nicht mehr gemobbt werden. Ne? 1954 hat er dann eine Schule besucht. Wir sind wieder in Indien oder erstmals und er hat ein englischsprachiges Internat besucht in Bombay. Und dort hat er den Spitznamen Freddy bekommen. Im Film zum Beispiel ist er schon sehr extrovertiert und hat da ein paar Leute bei sich daheim eingeladen und sie sitzen so beim Essenstisch und er tut nur herumklimpern und kümmert sich eigentlich gar nicht so und ist irgendwie auf anderen Sphären unterwegs und sagt plötzlich, ich möchte Freddy genannt werden. Und die Eltern schauen immer so deppert in die Kamera, so, was? Und sind unzufrieden. Aber ich möchte euch jetzt schon sagen, am Ende geht alles gut aus, also jetzt für die Eltern, weil sie, sie arrangieren sie mit dem Lifestyle vom Freddy, ehemals Farouk. Gut, also er hat dort Klavierspielen gelernt, er war ein großes Talent, was das Musikalische betrifft. Hat dann dort im Chor auch gesungen, Theater gespielt und war ungefähr 12 Jahre, wie er auch in der Schulband dann beigetreten ist und sich damals hauptsächlich dem Rock und auch dem Roll gewidmet hat. Jetzt geht es aber zurück nach London. Im Sommer 63 ist er dann ohne Schulabschluss zuerst nach Sansibar zurückgekehrt. Da geht es ja hin und her da bei dem. Das ist allerdings da unabhängig geworden. Und es kam zu einer gewaltsamen Revolution gegen den herrschenden Sultan. Spannend eigentlich auch. Sansibar interessiert mich immer mehr. Ich möchte fast auch darüber mal einen Podcast machen. Und deswegen sind die Bomi und die Cher, mit ihrem 17-jährigen Sohn Farouk, der da jetzt schon Freddy Kassen hat, geflüchtet. Er hat übrigens auch noch eine Schwester, die ist 1952 geboren und heißt Kashmira. Und sie sind nach Großbritannien geflohen, in die Nähe von London, nach Feltham, Vorort von London ist es. Und dort hat er dann seine Schule beendet. Er hat da dann A-Level-Zertifikat, also sowas wie Matura gemacht. Und hat dann sogar Kunst studiert von 66 bis 69 am College of Art und ein Diplom als Grafikdesigner dafür bekommen. Was sagst du dazu? Hast du ein paar, hast du eine Wortspende zu diesem Lebensabschnitt von Freddy?
Sehr schön, dass er die Matura dann doch noch gemacht hat.
Ja, richtig. Gell? Finde ich auch voll gut eigentlich.
Ja, ja, so soll sich noch als wichtig herausstellen im Lauf seines Lebens.
Ja, weil er dadurch vielleicht auch akzeptiert worden ist von seinen anderen Bandmitgliedern, die er jetzt kennenlernt. Ja. Es beginnt. Es beginnt der große Weg der Bekanntheit. Die Reise.
Die Reise in die Bekanntheit. Erzähl uns was davon, Olli.
Und zwar von 1969 bis 1970 war er Roadie in der Band Smile und Leadsänger der Bands Wreckage und Sour Milk Sea. Er hat einen Studienkollegen gehabt, der heißt Tim Staffel. Und das ist ein wichtiger Mann, denn er war quasi damals Sänger von der Band, die dann später Queen One ist. Damals hat es nur geheißen, eben Smile. Und er hat dort eben sich um Gesang und Bass gekümmert und an der Gitarre. Lieber Christian, diese Ehre überlasse ich dir. War welche bekannte Ikone?
Brian May.
Richtig. Und weißt du, wer am Schlagzeug gesessen ist?
Roger Taylor.
Das ist vollkommen richtig. Den Bass, wie gesagt, hat der Tim Staffel selbst noch gespielt. Und im Film ist es auch ganz, ganz interessant, ja, weil der Freddy halt sich da quasi aufdrängt. Also die haben in so kleinen Clubs gespielt und der Tim Staffel verlässt die Band, weil er einfach sagt, ja, ich bin für Höheres bestimmt, für Größeres bestimmt und ich lasse euch jetzt alle mal im Stich und der Freddy ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, laut Film. Aber gut, wenn er in Wahrheit Roadie war, dann war er wahrscheinlich immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hat das dann gleich ausgenutzt. Und der Brian May und der Roger Taylor waren am Anfang ein bisschen überheblich, aber haben dann gleich mal gesehen, boah, der kann was, der Bursche. Außerdem ist er studiert, was dem Brian May natürlich besonders gut taugt hat, weil auch er hat ein sehr interessantes Studium. Weiß ich nicht, ob er es absolviert hat. Sollen wir ein bisschen über Brian May und Roger Taylor sprechen?
Das sind nicht die Queen, ne? Seine Queen.
Das sind seine Queen, ja genau. Brian May hat einen Doktortitel nämlich. Ja? Also da, jetzt habe ich kurz alles scrollen müssen, damit ich es bestätigt weiß. In Astrophysik und promovierte 2007. Also das war erst nach, einiges nach.
Aber vor dem Vuko, andererseits.
Vom Faruko.
Vom Faruko.
Ja, das stimmt. Der ist 1947 geboren in London und hat vor kurzem einen leichten Schlaganfall gehabt. Hast du das mitbekommen?
Nein.
Ja. Was warst du zum Brian May so prinzipiell und vielleicht was hat er so nach Queen gemacht?
Ja, ich habe es sehr witzig immer gefunden, sehr Wolle. Mhm. Und auch bei dem Lied mit, was eigentlich total traurig ist, das Too Much Love Will Kill You, was ja kurz nach dem Tod rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob du dir das Video erinnerst. Da wackelt er immer so komisch mit dem Schädel. Und da wackelt dann seine Wolle so nach. Und ist eigentlich so ein ziemlich trauriges Lied gewesen, glaube ich. Und die Wolle hat immer so lustig gewackelt. Das haben wir damals sehr lustig gefunden. Na, Brian May, toller Gitarrist. Toller Gitarrist. Jetzt mittlerweile graue Haare, aber nur immer gleiche Frisur. Mhm. Er ist in so Holzschlapfen aufgetreten, in Clogs, ne? Mhm. Ist er aufgetreten immer. Ich habe nie cool gefunden. Aber Roger Taylor schon, der war cool.
Ja.
Aber Brian May nicht für mich, muss ich sagen.
Ja. Das kommt zum Beispiel auch sehr gut in diesem Film Bohemian Rhapsody aus, so dass der Brian May eher introvertiert ist und eher so ein bisschen Mitläufer-Typ. Zumindest wirkt das auf mich so in dem Film. Und der Roger Taylor hat wesentlich mehr Charisma und wesentlich mehr, also ist immer ein bisschen ein Hitzkopf gewesen und hat sehr, sehr oft gegen die ganzen Dieben, gegen das Diebenartige und gegen die doch, glaube ich, sehr vereinnahmende Art von Freddie Mercury gestellt. Was dann später dann auch nochmal zur Sprache gekommen ist, weil Freddie Mercury verlässt dann, nachdem er sehr, sehr lang sehr loyal war, die Band. Also auch das kommt natürlich in dem Film außer, dass einfach das sehr, sehr schwierig ist, wenn du kommerziellen Erfolg hast, die von dem von den Einflüssen von außen, die ständig die dagegen zu stemmen, möchte ich fast sagen. Also das ist fast unmöglich. Und die Einflüsse haben natürlich gesagt, hey, du bist der Star, Freddy, du musst Solo-Karriere machen. Schau dir Neil Young an. Schau dir irgendwen anderen an. Robbie Williams zum Beispiel.
Ja.
Ja. Und so. Und er hat sich lange gewehrt. Er hat sogar im Film hat er sogar dann einen seinem Manager, wie er ihm das vorgeschlagen hat, sofort gefeuert, hat gesagt, nein, mach nicht, das ist meine Familie. Und später hat ihm dann ein anderer, der so ein bisschen eine Schlange war, mit dem er dann seine Homosexualität ausgelebt hat, zumindest laut Film, laut Wikipedia ist das eigentlich nicht so der Fall, der hat ihm da das dann, Der hat sich dann da eingesneakt ins Management und hat das dann auch noch forciert. Und dann ist aber irgendwann, hat er sich von dem gelöst. Das war diese Zeit in München, ich greife jetzt ein bisschen vor und fasse das ein bisschen zusammen, wo er da allein unterwegs war mit seinem Soloalbum. Kennst du das Soloalbum?
Ne, selbstverständlich, ja.
Ja. Und dann ist er aber wieder zurückgekehrt. Krochen, ich würde sagen, und hat dann gesagt, hey, liebe Leute, nehmt es mir bitte wieder auf, weil ich war jetzt solo unterwegs und es war so, die Leute haben gemacht, was ich wollen habe. Und das taugt mir eigentlich gar nicht. Ich brauche die Roger, der was sagt, na, wir machen das anders oder du bist der Diva oder du bist der Koffer.
Ja, ich glaube, dass das wirklich ein total traurige Erkenntnis ist.
Mhm.
Und ich weiß, also, naja, aber das stell dir mal wirklich, wenn du umgeben bist von Menschen, die dann immer lachen, wenn du was sagst, ob es witzig ist oder nicht, die da immer recht geben.
Das war gut, Christian.
Ja, weißt, die da immer recht geben.
Ja.
Das wird nagen an mir. Weißt du,
absolut.
Dann hat man überhaupt kein dann kann man das ja alles gar nicht mehr einordnen und da wird ja so eine riesige Unsicherheit entstehen, wenn du da so Ja-Sager hast, die da nicht rückmelden oder nicht ehrlich rückmelden. Ja.
Eben, und du warst ja zum Beispiel jetzt wochenlang, monatelang in so einem Umfeld, ja, und jetzt hast du wieder mich und ich sage, na, stopp, du kommst, wenn ich sage, du kommst zum Fan-Treffen. Ja, und deswegen warst du da und das habe ich toll gefunden, dass du diesen Gegenwind als Rückenwind dann quasi dir umgemünzt hast. Das weiß ich sehr an dir zu schätzen. Ja. Na gut, also sie sind dann wieder zusammengekommen. Der Roger Taylor hätte ihm nicht sofort verziehen, hat es dann aber schon gemacht, hat aber das natürlich auch gleich genutzt für eine Verhandlungsbasis. Ja. Man muss wissen, das wissen nämlich sicher nicht alle, also bitte aufzeigen, von diejenigen von euch, die das nicht wissen, dass die Songs von allen Queen-Mitgliedern geschrieben worden sind. Zum Beispiel ist der Song We Will Rock You von Brian May oder I Want It All oder Show Must Go On. Alles Brian May-Songs. Dann Radio Gaga oder Kind of Magic ist zum Beispiel von Roger Taylor. Okay? Und jetzt hat der Roger Taylor auch gesagt, okay, wir teilen alles durch vier. Warum durch vier, Christian? Bis jetzt sprechen wir doch immer nur
von drei,
Leuten.
Ja, es hat nur einen Bassisten gegeben, John Deacon. Eine sehr ruhige Person, die dann auch nach dem Tod von Freddie nicht mehr viel in der Öffentlichkeit zu sehen war. Der hat sich zurückgezogen.
Genau, und er ist etwas später, erst 1971, zur Band dazugestoßen, weil, wie wir ja gelernt haben, der Freddie nun nicht Bass spielen hat Kinder. Ja. Der Freddie hat sie dann Mercury genannt. Da gibt es auch einige verschiedene Geschichten dazu. Der Brian May sagt zum Beispiel, dass es gibt den Song My Fairy King vom ersten Album. Und da gibt es eine Textzeile: Mother Mercury, look what they've done to me. I cannot run, I cannot hide. Und der Brian May sagt, dass das ausschlaggebend war für die Umbenennung von Freddie, dass er gesagt hat, geil, ich will nicht mehr Bull Sarah hassen, sondern Mercury. Das ist viel geiler. Und es ist auch das Wort an sich natürlich bedeutsam. Es heißt zum Beispiel Merkur, so wie der Planet. Aha. Oder auch Quecksilber, das chemische Element.
Ach so.
Mhm. Ja. Gut, reden wir noch ein bisschen über das Privatleben vom Freddie Mercury. Jetzt können wir ihn ja so nennen. Jetzt heißt er ja offiziell so. Was wissen wir über die Mary Austin? Was hat es mit der zu tun? Was weißt du über die Mary Austin?
Die Mary Austin wurde in London geboren, Working Class und von gehörlosen Eltern erzogen. Sie war eine Sekretärin in einer Boutique, später war sie ja künstlerisch tätig, spielte Klavier und hat Bühnenoutfits entworfen. Sie hat Freddie Mercury 1969 in London kennengelernt. Sie waren für mehrere Jahre ein Paar und lebten zusammen. 1976 hat ihr Freddie aber seine Homosexualität offenbart. Es ist eine Freundschaft daraus geworden und dieser geblieben, bis Freddie dann 1991 verstorben ist. Sie sind sehr eng verbunden gewesen. Ein Zitat von Freddie könnte da anbringen an der Stelle. Er sagte: Alle meine Liebhaber fragten mich, warum sie Mary nicht ersetzen könnten. Aber das ist einfach unmöglich. Mary hat dann den Großteil von Freddies Vermögen geerbt, darunter auch die Villa in Kensington, die jetzt zum Verkauf steht momentan.
Oh.
Habe ich Bilder gesehen, wenn diese Bilder korrekt sind, ist es leider von zumindest drei Seiten voll einsehbar, weil da so riesige Häuser, ich glaube mit fünf Stockwerken oder so, dann rundherum stehen. Das heißt, wenn du da im Garten bist, könnten dir die alle da natürlich reinschauen, wenn sie das möchten. Nein, kaufen wir nicht. Sie lebte weiterhin übrigens in dieser Villa in Kensington, auch nach dem Tod, und engagiert sich gelegentlich für die Freddie Mercury Stiftung. 2023 hat sie viele persönliche Gegenstände von Freddie verkauft in einer hochkarätigen Aktion. Da ist uns aber nichts bekannt, wie viel das eingebracht hat.
Und wohin es eingeflossen ist.
Und wohin es vermutlich in die Stiftung wieder. Mhm. Aber das weiß ich jetzt nicht. Ja. Also sie war seine Muse und Inspiration für Songs wie zum Beispiel Love of My Life, was wir auch noch nicht erwähnt haben heute, und Bohemian Rhapsody, auch noch nicht erwähnt. Ja, also Freddy hat sie bezeichnet als die Liebe meines Lebens und meine gemeinsame Schwiegerfrau.
Was soll das eigentlich sein?
Das weiß ich nicht.
Eine gemeinsame. Warum hast du das dann gesagt?
Warum ich es gesagt habe? Weil es Erwähnung finden muss.
Muss.
Na schon.
Ja.
Na, absolut. Ja, sie ist und bleibt eine zentrale Figur in der Geschichte von Queen. Nicht nur, weil sie dem Freddy so nahe war, sondern auch wegen der emotionalen Tiefe dieser Beziehung.
Ich möchte fast sagen, sie gehört zu Queen. Also Freddy und seine Queen, ja. Ist sie nicht auch seine Queen?
Ja.
Ist das nicht auch von uns sehr tiefgründig, die Wahl des Podcast-Titels?
Ja. Und sind nicht auch die gefalteten Hände Dürers in Wahrheit ein Dreieck?
Eben, das Dreieck, Freddie Mercury,
Mary.
Die anderen Bandmitglieder Mitglieder und Mary. Ja. Das ist das Dreieck Dürers.
Ja.
Lieber Christian, du bist ja sehr musikalisch. Und deswegen frage den Musiker, Christian. Von Musiker zu Musiker. Was macht für dich Queen musikalisch aus?
Das ist nicht leicht zu beantworten. Ja, die Hits. Das sind irrsinnig viele Hits.
Im Sommer besonders gut, wenn es so Hits hat.
Ja, es sind ganz viele großartige Lieder. Natürlich musikalisch für mich schon perfekt. Natürlich gespielt. Da war die Kompositionen, Arrangements, Stimme von Freddie Mercury. Total kraftvoll. Das macht's aus. Und Queen ist gefühlvoll.
Mhm.
Und das ist auch was mir gefällt.
Also ich habe mal so die KI befragt, ja, was Queen eigentlich so ausmacht. Ja, und die sagt, Queens musikalisches Alleinstellungsmerkmal. Queen verbindet progressive Rockstrukturen mit Popmelodien, theatralische Arrangements und mehrstimmige Harmoniegesänge in einer nie dagewesenen Klangsprache. Jeder Song ist ein eigenes kleines Spektakel, in dem Opernpassagen, funkige Basslines, hardrockige Gitarrenriffs und eingängige Pop-Hooks miteinander verschmelzen. Freddie Mercurys Stimme fungiert dabei als roter Faden. Wunderbar, wandelbar, kraftvoll, auch wunderbar und emotional bis zur Ekstase. Im Folgenden beleuchten wir 5 Songs, die exemplarisch zeigen, was Queen so einzigartig macht. Ah, das hätte ich eigentlich nicht mehr vorlesen sollen, aber trotzdem vielleicht. Bohemian Rhapsody. Was macht diesen Song so besonders? Und warum hat es trotz seiner Länge von 6 Minuten in die Charts geschafft?
Ja, abwechslungsreiche. Das ist das, was du vorgelesen hast mit Opern, Passagen und, oder?
Wenn du an Bohemian Rhapsody denkst, woran denkst du?
An Wayne's World.
Ja, das ist echt das Geilste, oder? Mhm. Sehr, sehr schön. Ja, super Lied, oder? Mhm. Das schöne Intro am Klavier. Kleines Püppchen.
Freches Püppchen.
Mama und Papa, ihr wart auch mal ein tolles Duo in der Musikszene. Ja, so geht's ungefähr.
Ja, du, Olli, sprechen wir mal ganz offen mal über seinen Umgang mit HIV und mit AIDS. Und vielleicht gehen wir auch in dem Zusammenhang überhaupt einmal darauf ein, was diese Diagnose bzw. diese Krankheit, diese Erkrankung in dieser Zeit bedeutet hat. Nicht nur für den Freddy, sondern für ganz viele. Es ist schon eine Zeit lang her, dass ich mir da eine Doku mal über Freddie Mercury angeschaut habe. Aber in den 80ern war eine HIV-Diagnose, kann man sagen, so etwas wie ein Todesurteil. Das hat sich ja mittlerweile zum Glück geändert. Damals war, haben sie in dieser Doku gesagt, sind dann die Leute aber gestorben wie die Fliegen. Hm. Ja, das hat sich vor allem in der homosexuellen Szene sehr schnell verbreitet. Oder Junkie-Szene, da ist das auch durch die Weitergabe von Spritzen passiert. Damals dann haben sie ganz viele religiöse Menschen gemeint, das ist die Strafe Gottes für Homosexuelle. Und
die haben wohl vergessen, dass es auch Heterosexuelle erwischt hat. Ne?
Ja, aber bei weitem weniger.
Mhm.
Und
in seinem Fall war es halt dann die Strafe Zarathustras gewesen. Ne?
Genau. Oder Montezumas Rache.
Oder Mazdas.
Mazdas Rache. Ja, es war der Freddy, es hat sich ja, bevor er die Diagnose vermutlich 1987 erhalten hat, das aber dann nur jahrelang geheim gehalten, auch von seinen Bandkollegen. In seiner Zeit in München, es wird ja vermutet, dass er sie in München angesteckt hat. Es war damals schon ein Thema in der Szene, dass es da das HIV gibt, AIDS gibt, und das sind schon die Ersten danach verstorben. Wer ist übrigens der erste große AIDS-Tote, an den du dich erinnern kannst? Sag's
uns. Nee. Vielleicht eher.
Naja, für mich war es der
Anthony Perkins, der Basketballspieler, oder?
Der lebt noch, Magic Johnson.
Ah ja.
Aber für mich war es der in Psycho gespielt hat. Wird der Perkins?
Ah, Anthony Perkins?
Ja. Anthony Perkins. Daran kann ich mich erinnern. Okay. Ja, egal. Ja. Es war in der Szene einfach schon weit verbreitet, und dann dürfte ein guter Freund von Freddy nur hingegangen sein und gemeint hat, weil der Freddy ja so promiskuitiv unterwegs war. Ja, in München oder vielleicht sein ganzes Leben lang, und hat ihm halt dann zur Vorsicht geraten, und der Freddy dürfte dann gesagt haben, er macht mit wem er will, was er will.
Mhm.
Ja. Und dadurch hat er sie dann also nicht geschützt und vermutlich dann angesteckt und 87 die Diagnose dann erhalten. Er hat bis zuletzt auf Heilung gehofft, hat sich da Medikamente aus den USA zuschicken lassen. Und erst am 23. November 91, also einen Tag vor seinem Tod, veröffentlichte er ein Statement.
Unglaublich.
Mhm. Dazu, und seine Entscheidung, die Krankheit geheim zu halten, beruhte auf dem Wunsch nach Würde und Privatsphäre und dem Wunsch, nicht auf seine Krankheit reduziert zu werden. Er hat dann nur ein paar Besucher, also Elton John zum Beispiel hat ihn ja bis zum Schluss besucht, immer wieder. Waren da sehr, sehr eng. Auf das bin ich ein bisschen im Elton John Podcast eingegangen, damals vor vielen, vielen Jahren. Ja. Ja, der Tod hat natürlich Trauer in der ganzen Welt ausgelöst. 45 Jahre ist er alt geworden.
Vielleicht noch ganz kurz, bevor er gestorben ist, hat er ja noch mit letzter Kraft dann das Meisterwerk Show Must Go On eingesungen, oder?
Was du meinst, ist richtig. Das Video meinst du, gell?
Oder das Video,
okay. Mit Doro, österreichischen Videomachern, die schon länger für Queen auch tätig waren, unter anderem haben sie dieses Video gemacht, und da sieht man schon einen sehr schwachen, abgemagerten, gezeichneten Freddy.
Mhm.
Ja.
Super, gibt es einen tollen Podcast auch dazu, der mich sehr beeindruckt hat.
Ja.
Über das Lied.
Jetzt bist, okay, bist du schon älter, als der Freddie Mercury jemals geworden ist? Ja, gell? Bist du schon. Jetzt sind wir älter
Nachdem das mein letzter Podcast mit 45 ist, ist es wohl so, denn er starb im Alter von 45.
Ja, im April das könnte man auch noch sagen, 92 hat eben dann dieses berühmte Tribute-Konzert stattgefunden.
Mhm. Ja. Und seine Asche ist noch, jetzt kommt wieder dieses für mich fast unmöglich auszusprechende Wort. Seine Asche wurde nach zoroastrischem Ritus von Mary Austin an einem geheimen Ort beigesetzt. Selbst seine Eltern wurden nicht eingeweiht, was ich ein bisschen gemeint finde.
Ja, aber du hast das wunderbar ausgesprochen. Du Danke. Hast das sehr schön gemacht.
Wenn ich mich konzentriere, geht's eh.
Bist du ein Konzentrierer? Du.
Sehr.
Olli. Ja. Es hat mir wirklich wieder mal Freude bereitet, nach so vielen Sommermonaten endlich wieder mal mit dir zu telefonieren, mit dir zu sprechen. Vor allem über ein so schönes Thema wie Freddie Mercury und seine Queen. Jetzt habe ich wieder Lust gekriegt, wie so oft, dass man Queen-Sachen anhört. Und das werde ich jetzt dann auch gleich im Anschluss an diese Sendung machen.
Und du hast ja Lust gekriegt, mit mir weitere Podcasts aufzunehmen.
Ja, selbstverständlich, aber das habe ich immer gehabt, das war ja ungebrochen, diese Lust.
Ach, so schön. Und vielleicht hast du Lust gekriegt, mich mal wieder zu sehen. Ja. Mhm. Sehr gut. Möglicherweise am Mittwochabend möchte ich an dieser Stelle ganz kurz einmal in den Raum
werfen. Was ist denn am Mittwochabend?
Da werden wir vielleicht noch privat miteinander telefonieren. Da bin ich in Wien und gehe aufs Heavy-Saurus-Konzert mit meinem Sohnemann. Und
ihr zwei alleine, über Nacht in Wien. Also nein, jetzt hast du das weiter beantwortet. Ja.
Genau.
Super.
Und da habe ich vielleicht am Abend Zeit auf ein Kaltgetränk. Ja, super. Ja, dann würde ich sagen, liebe Leute, ich hoffe, der Podcast war ein Genuss für euch. Schaut's wieder ein in 14 Tagen, wenn es wieder heißt. Die rechte und die linke Hand des Podcasts.